Da gab es ja diesen berühmten Brief, den Friedrich noch am Abend der Schlacht da an den Kabinettsminister, der zu dem Zeitpunkt ja in Berlin weilte, Graf Karl Wilhelm Fink von Finkenstein, wo der König dann geschrieben hat, hier, ich zitiere das mal kurz, unser Verlust ist sehr groß. Von 48.000 Mann vor der Schlacht verfüge ich gegenwärtig nur noch über 3.000. Alles flieht und ich bin nicht mehr Herr meiner Leute. Ich habe keine Hilfsmittel mehr und ich muss gestehen, dass ich alles für verloren halte. Den Untergang meines Staates vermag ich nicht zu überleben. Adieu für immer.
Diese Folge von Geschichte Europas ist der zweite Teil eines Gesprächs über die Rolle Preußens im Siebenjährigen Krieg. Nachdem Professor Dr. Göse von der Universität Potsdam im letzten Interview die Hintergründe und Voraussetzungen geklärt hatte, schauen wir uns dieses Mal den Kriegsverlauf genauer an und versuchen uns natürlich am Ende an der Frage, ob Preußen diesen Krieg nun gewonnen oder verloren hat. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen. Einmal natürlich Teil 1 dieser Folge, aber auch andere bereits erschienene Episoden sind dort zu finden. Die zukünftig geplanten Teile zum Siebenjährigen Krieg werden dann entsprechend nachgetragen werden, sobald sie produziert sind. Ich freue mich über eure Kommentare zum Podcast, über ein Follow auf Spotify, über am besten 5 Sterne in der Bewertung und auch über eure Unterstützung auf PayPal und Steady. Herr Professor Dr. Göse beginnt nun direkt mit seinen Ausführungen und ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem Juli 2024.
Wir hatten ja uns bereits schon unterhalten über die allgemeine politisch-militärische Lage und dabei auch festgestellt, dass der Konflikt hier in Mitteleuropa und vor allen Dingen auch auf dem deutschen Kriegsschauplatz eingebunden ist in diese große globale Auseinandersetzung. Und es hatte sich ja nun im ersten Halbjahr des Jahres 1756 doch eine Konstellation herausgebildet, bei der zum einen eben eine immer größer werdende Allianz auf österreichisch-französisch-russischer Seite zustande gekommen war und auf der anderen Seite eben Preußen sich mit Großbritannien in der sogenannten Westminster Convention im Januar 1756 vereinigt hatte. Es ging jetzt praktisch im Frühsommer 1756 letzten Endes nur darum, wer jetzt als erster losschlägt. Die Gegenseite, also die österreichisch-französische Allianz, hielt sich ja auch deshalb etwas zurück, also genauer gesagt natürlich Maria Theresia, weil diese Allianz mit Frankreich zunächst erstmal als ein Defensivbündnis abgeschlossen war. Das bedeutete, dass Frankreich, der französische Hof, Österreich nur unterstützen würde, wenn Österreich selbst angegriffen wird, also nicht den ersten Schlag versetzen würde. Und Maria Theresia konnte sich im Prinzip nun doch darauf verlassen und ihre Ratgeber haben sie daran auch bestärkt, eigentlich nur abzuwarten, bis der Preußenkönig von sich aus mit ersten militärischen Aktionen den Anlass bieten würde, dass dann der Bündnisfall, also diese Allianz zwischen Österreich und Frankreich, dann auch in Gang kommen würde. Und genauso ist es, wie gesagt, auch gekommen. Friedrich hat natürlich hier auch die Gesamtsituation sehr genau beobachtet. Ihm ging es darum, eben nicht, wie ursprünglich von der österreichischen Führung erwartet wurde, von Schlesien, das er ja seit 1740 ja bereits besessen hatte, loszuschlagen und dann auf habsburgisches Territorium, also in Böhmen und Mähren, dort militärisch aktiv zu werden, sondern über das neutrale Sachsen dann auf das habsburgische Territorium, also praktisch dann über das Erzgebirge hinweg, dann nach Böhmen zu marschieren. Und das war eigentlich die große Überraschung gewesen. Nun stellte das natürlich auch für die damalige Zeit durchaus nicht etwas Selbstverständliches dar, dass man so ohne weiteres dort in einen bis dahin ja sich neutral verhaltenen deutschen Territorialstaat einmarschierte. Friedrich selbst hat seinen Schritt begründet mit Informationen, die ihm seine Agenten, denn auch damals gab es ja schon, ja, wenn auch nicht so professionell wie heute, aber kann man durchaus sagen, auch Leute, die sich so eher mit geheimdienstlichen Aktivitäten auch beschäftigten. Also dem Preußenkönig lagen Informationen vor, wonach auch der kursächsische Hof mit Maria Theresia, also mit dem Hof in Wien, konspirieren würde. Und er befürchtete eben die Etablierung einer Allianz, also nicht nur die, von der er ja schon wusste, also zwischen Österreich und Frankreich, sondern dass da eben angeblich auch Sachsen dort auch mit eingebunden wäre. Das hat sich aber, wie gesagt, von den Quellen her, das hat man ja dann in späterer Zeit ja versucht, auch genau zu erforschen, hat sich das natürlich so in dieser Form nicht bestätigt. Es gab, also das ist das Einzige, was für diese Annahme sprach, es gab natürlich Kontakte zwischen Dresden und Wien und Absprachen. Und es war auch allgemein bekannt, dass natürlich der sächsische Kurfürst bzw. polnische König in Personalunion natürlich politisch, machtpolitisch eher auf der österreichischen Seite stand, so wie das ja schon in dem vorangegangenen Krieg, in dem sogenannten Zweiten Schlesischen Krieg von 1744-45 der Fall gewesen ist. Und damit begann also am 29. August 1756 der Siebenjährige Krieg mit dem Übertritt preußischer Truppen an der brandenburgisch-sächsischen Grenze, zwar zwischen Kloster Zinna und Jüterbock, das liegt gewissermaßen an der heutigen, an der Bahnstrecke Berlin-Leipzig, beziehungsweise an der Bundesstraße 101. Also Kloster Zinna ist noch brandenburgisch. Jüterbock war dann eine Stadt, die seit dem 17. Jahrhundert eben zu Sachsen gehörte. Und dort dann erst auf dem Marktplatz zu Jüterbock, da hat sich dann der König, nachdem er bereits schon auf sächsischem Territorium sich befunden hatte, endlich bemüßigt gesehen, auch so etwas wie ein Kriegsmanifest nun öffentlich zu machen, worin er seine Beweggründe darstellte, weshalb er nun hier in Sachsen einmarschiert ist. In Sachsen selbst sind die preußischen Truppen auf wenig Widerstand gestoßen. Man hat zwar im sächsischen Hauptquartier und am Hof, naja, so keine genauen, aber so vage Informationen erhalten, dass sich da an der brandenburg-sächsischen Grenze da etwas zusammenbraute. Aber so genau wusste man das nicht. Man hat dann aber relativ schnell versucht, die sächsischen Kräfte, das war ja nicht allzu viel gewesen, denn man davon ausgeht, dass der Preußenkönig weit über 60.000 Mann an der brandenburg-sächsischen Grenze stationiert hatte, verfügte da die sächsische Armee insgesamt zu dem Zeitpunkt noch nicht mal über 20.000 Mann. Und diese Kräfte versuchte man dann vor allen Dingen im Großraum Dresden zusammenzuführen. Und hinzu kam noch, darauf hatte ich ja auch beim letzten Mal schon hingewiesen, dass man auf dem Weg, den die preußischen Truppen jetzt von der Grenze, da von Jüterbock aus in Richtung Dresden zurückgelegt haben, dass da in manchen sächsischen Landschaften, dass das da auch mit Verwunderung dann erstmal zur Kenntnis genommen wurde und sich das überhaupt noch gar nicht herumgesprochen hat, dass man sich eben mit Preußen im Kriegszustand befunden hatte. Denn es war ja durchaus üblich gewesen, auch in den Jahren zuvor, dass immer wieder mal kleinere preußische Truppenverbände durch Sachsen zogen. Das war dann aber im tiefsten Frieden. Das haben die gemacht, um zum Beispiel Truppenverlegung etwa von Magdeburg nach Breslau durchzuführen. Und da war das natürlich der Weg über Sachsen, also dann vom Magdeburgischen in das preußisch annektierte Schlesien, da war natürlich der Weg über Sachsen der kürzeste gewesen. Ja, und dann, wie gesagt, sind die preußischen Truppen dann in Richtung Dresden marschiert, der sächsische Hof. Und auch ein Teil der Truppen haben sich dann zurückgezogen, also unter anderem dann auch hier auf den Festungen, vor allem auf der Festung Königstein, dort erstmal garnisoniert. Und man hoffte nun, dass ein österreichisches Entsatzheer von Böhmen aus in Richtung Norden, also dann elbabwärts, heranzieht, um diese nunmehr ja eingeschlossenen sächsischen Truppen zu entsetzen. Und bereits schon in dieser Anfangsphase dieses Krieges durch eine Entscheidungsschlacht den preußischen Angriff zurückzuwerfen. Zu einer Entscheidungsschlacht ist es dann auch in der Tat gekommen. Am 1. Oktober 1756 bei Lobositz auf österreichischer Seite stand der Reichsgraf Brown, ein gebürtiger Ire, an der Spitze. Und das sah auch anfänglich für die österreichischen Truppen gar nicht so schlecht aus. Und der Preußenkönig hatte fast da schon so eine Art Déjà-vu-Erlebnis gehabt. Wenn man daran denkt, seine allererste Schlacht, die er am Beginn des Ersten Schlesischen Krieges bei Wollwitz im April 1741 kommandierte, da war es so ähnlich. Da sah es auch so aus, als ob die preußischen Truppen verlieren. Die Kavallerie hat sich dann nicht gerade da mit Ruhm bekleckert, hat dann das Schlachtfeld verlassen. Der König selbst mit einem Teil seines Stabes ist dann auch, wie gesagt, zurück, hat die Schlacht schon aufgegeben. Und es war dann letzten Endes die preußische Infanterie, damals eben unter Führung des Generals von Schwerin, die dann das Ganze nochmal das Ruder herumgerissen hatte. So ähnlich war es jetzt bei Lobositz auch. Der König hatte es mit einem Teil seiner Kontingente, hatte bereits das Schlachtfeld verlassen. Aber auch hier war es wiederum die preußische Infanterie, die letzten Endes noch einen, ja, zumindest bedingten Erfolg erzielen konnte, auch wenn das natürlich jetzt kein triumphaler Sieg war und man auch nicht davon sprechen kann, dass jetzt die österreichischen Truppen jetzt hier vernichtend geschlagen worden wären, sondern das war dann natürlich eher so eine Art geordneter Rückzug, den man dann beobachten.
Wir hatten es letztes Mal schon angesprochen, der Kriegsgegner Habsburg ist ja nicht irgendwer, sondern da hängt ja auch das Heilige Römische Reich hinten dran. Wie geht es für Preußen unter diesem Gesichtspunkt im Krieg weiter?
Ja, das Problem bestand ja darin, dass ja Maria Theresia nun zugleich ja also nicht nur die Territorialherrscherin war, also als Erzherzogin von Österreich, Königin von Böhmen, Königin von Ungarn und so weiter. Sie war ja nun mal die allein regierende Monarchin über diesen habsburgischen Vielvölkerstaat. Aber sie war eben auch die Gemahlin des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Ihr Gemahl Franz Stephan, ein gebürtiger lothringischer Fürst, der 1745 Ende dann, und das war ja auch mit der Preis, dass auch für den Friedensschluss mit Preußen, dass Friedrich unter anderem dafür, dass er nun Schlesien erhalten hatte, sich bereit erklärte, in seiner Eigenschaft als brandenburgischer Kurfürst auch nachträglich den Gemahl Maria Theresias als Kaiser zu wählen, zu akzeptieren. Also demzufolge war natürlich dieses Herrscherpaar Maria Theresia und Franz der Erste. Sie waren eben zum einen Oberhäupter eben eines der Großmächte, also wenn man die österreichische Habsburger Monarchie als eine solche bezeichnet. Und sie waren natürlich auch das Kaiser- bzw. Kaiserinnenpaar. Also Franz der Erste stand eben an der Spitze des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Und hier gab es eben nun gerade nach dem Einfall Preußens in Sachsen auf dem Regensburger Reichstag, ne, wir hatten ja hier seit den 1660er Jahren einen sogenannten immerwährenden Reichstag, also der also ständig dort tagte, wo sich also die Gesandten der meisten deutschen Fürstentümer und Reichsstädte befunden haben. Und dort gab es eben doch recht intensive Aktivitäten, um zum einen eine Reichsexekution gegen den Friedensbrecher, gegen Friedrich, auch gerade in seiner Eigenschaft als brandenburgischer Kurfürst, was er ja auch war, auszurufen und zu organisieren. Na, das wäre eben praktisch verbunden mit der Erklärung des Reichskrieges. Und zum anderen gab es sogar noch weitergehende Bemühungen, Friedrich dem Großen in die Reichsacht zu bringen, also über ihn die Reichsacht zu verhängen. Das ist ja nun so eines der schärfsten Schwerter, die die Verfassung eben, ne, also ist natürlich keine geschriebene Verfassung wie heute unser Grundgesetz, aber besteht ja durchaus auch aus einer Vielzahl von Einzelgesetzen beziehungsweise Gewohnheitsrecht, das also in der 400-jährigen Geschichte des Heiligen Römischen Reiches ist das ja schon des Öfteren praktiziert worden. Und das wurde eben hier verhandelt und hier kam es in der Tat und das war eigentlich nicht so völlig normal gewesen, denn als das so schnell ging, denn normalerweise war das Prozedere auf dem Reichstag in Regensburg doch durch eine ziemlich große Behäbigkeit und großen Langmut charakterisiert. Aber es zeigt eben doch diesen großen Unmut vieler Reichsstände über dieses Vorgehen des Preußenkönigs, dass man sich eben doch relativ schnell dazu entschlossen hatte, dann im Januar 1757 offiziell über ihn, also jetzt gegen ihn den Reichskrieg zu erklären und damit eben eine Reichsexekution einzuleiten. Reichsexekution bedeutet immer, das ist ein Vorgehen, ein militärisches Vorgehen, könnte man eher so mit modernen Begriffen als eine Art Polizeiaktion gegen einen Friedensbrecher innerhalb des Reiches bezeichnen, während ein Reichskrieg sich gegen einen äußeren Nachbarn richtet. Hier trifft ja beides zu. Das hängt zusammen mit der Doppelfunktion Friedrichs. Auf der einen Seite brandenburgischer Kurfürst, und er hat ja auch andere Territorien, also weiß ich, Herzog von Magdeburg, Herzog von Pommern, ne, das sind ja auch alles Ränge, Titel, die die brandenburgischen Kurfürsten ja im Laufe des 17., 18. Jahrhunderts ja erworben hatten. Also eine Reichsexekution gegen einen Reichsfürsten und zum anderen ein Reichskrieg, der also in der Vergangenheit zum Beispiel des Öfteren mal auch gegen Frankreich oder gegen das Osmanische Reich ausgerufen wurde, aber eben wie gesagt in dem Falle auch der Reichskrieg, weil es sich ja eben hier beim Preußenkönig ja auch mittlerweile um einen Monarchen handelt, der ja auf der europäischen Mächtebühne ja mitspielte und ja unter anderem seine Krone hing ja an einem Territorium, das ja außerhalb der Reichsgrenze lag. Also das alte Herzogtum Preußen eben mit Königsberg als Residenz. Und die Ausrufung des Reichskrieges bzw. der Reichsexekution führte nun auch dazu, dass eine Reichsarmee gebildet wurde. Auch da gab es ja genaue Vorschriften, also wie viele Truppenkontingente, wie viele tausende Reichstaler jedes einzelne Reichsterritorium entsprechend seiner Größe, seiner Bevölkerungszahl aufbringen müsste, um seinen Anteil für dieses Reichsheer zu liefern. Auch das ist natürlich immer ein sehr, sehr zählebiger Prozess gewesen. Und das ist natürlich klar, dass diese Reichsarmee bei weitem nicht also die Schnelligkeit der Rekrutierung aufwies, wie das vergleichsweise etwa bei der preußischen, österreichischen oder französischen Armee der Fall war. Und zum anderen ist ja auch immer ein Problem, eine solche Armee, die aus so vielen verschiedenen Truppenkontingenten da zusammengestellt ist, ist natürlich oder hier dauert es auch etwas länger, um eben wirklich hier auch einheitliche Maßstäbe in der Befehlsgebung, in der Organisation, Bewaffnung, Ausrüstung, um das auch alles hier auf die Reihe zu bringen. Demzufolge hat diese Reichsarmee insgesamt lange Zeit in der Forschung, natürlich vor allen Dingen auch in der preußisch-deutsch dominierten Forschung, immer ein relativ negatives Image gehabt. Das hat sich allerdings so in den letzten Jahren, so innerhalb der Militärgeschichtsschreibung, doch etwas geändert. Also um das salopp zu formulieren, die Reichsarmee war besser als ihr Ruf und hat durchaus zwar untergeordnete Funktion eingenommen, aber sie hat durchaus gewisse Aufgaben übernehmen können und konnte gerade durch ihr Agieren auf dem mitteldeutschen Kriegsschauplatz Kräfte binden, also vor allen Dingen preußische Kräfte binden, die andernfalls ja gegen die Hauptkriegsgegner Preußens, also Frankreich, Österreich oder Russland, sonst hätten zum Einsatz kommen können. Nicht? Ansonsten dieser schlechte Leumund, den die Reichsarmee erhielt, der ist vor allen Dingen oder hängt vor allen Dingen zusammen mit ihrem Agieren in der Schlacht bei Rossbach im November 1757, zu der wir ja sicher noch kommen werden.
Das klingt ja, als hätte sich Preußen ziemlich viel vorgenommen für diesen Kriegszug. Haben die mit so einer Antwort gerechnet oder waren sie einfach zu optimistisch? Weil das klingt ja jetzt auch nach einem ziemlich großen Kriegsgegner auf der anderen Seite.
Ja, also man muss so deutlich sagen, dass Friedrich, das kann man bereits schon in seinem politischen Testament von 1752 lesen, dass Friedrich im Gegensatz etwa zu den ersten beiden schlesischen Kriegen nicht mehr davon ausgegangen war, dass dieser Krieg innerhalb weniger Monate beendet sein könnte. Das hätte er natürlich sehr, sehr gern gehabt. Denn wie gesagt, gerade in den ersten beiden schlesischen Kriegen hat sich das ja immer wieder so deutlich gezeigt und spiegelte ja auch sein Agieren auf dem Kriegsschauplatz wider, dass Preußen eben nach Möglichkeit kurze Kriege, nach Möglichkeit mit einer Entscheidungsschlacht favorisiert, um dann sich eben sofort wieder zurückzuziehen, weil ganz einfach die begrenzten Ressourcen es andererseits eben nicht möglich machen würden, so einen mehrjährigen Krieg durchzustehen. Allerdings war Friedrich auch Realist genug, und er hat ja auch aus Erfahrung gelernt, um zu erkennen, dass bei diesem erneuten Waffengang das diesmal nicht so einfach werden würde. Und gerade deshalb war es für ihn ja auch so wichtig, Schlesien zu besitzen. Nicht? Diese ursprünglichen Befürchtungen, also keinen langen Krieg durchhalten zu können, die resultierten ja noch aus einer Zeit, wo Schlesien ja zumindest, also ich sag mal ja, die Anwartschaft da war und man hat versucht, das zu behaupten. Aber damals konnte man ja eben noch nicht voll mit dieser Provinz rechnen, die ja dann auch erst nach den beiden erfolgreichen schlesischen Kriegen ja erstmal auch integriert werden musste, verwaltungsmäßig, wirtschaftlich, mit all dem, was dazugehört. Aber Friedrich hat immer deutlich gemacht, dass nur der Besitz Schlesiens, die ja nun wirklich mit Abstand von allen Provinzen des gesamtpreußischen Staates die reichste, also sowohl von den Ressourcen, aber auch von der Bevölkerungszahl war, dass nur der Besitz Schlesiens ihn überhaupt in den Stand setzen würde, einen solchen langen oder längeren Krieg auch durchzustehen. Und für ihn war das natürlich auch eine böse Überraschung gewesen. Darüber hatte ich ja auch beim letzten Mal schon gesprochen, dass er sich jetzt eben doch einer solchen Bündniskonstellation bestehend aus Österreich, Frankreich und sukzessive auch Russland, Schweden müsste man auch noch dazu zählen, gegenüber gesehen hatte. Das wollte er ja eigentlich vermeiden. Und er hatte ja das zum Beispiel ja überhaupt nicht auf dem Sender gehabt, dass Frankreich, sein alter Koalitionspartner aus den ersten Kriegen, und gerade aufgrund seiner Frankreich-Verehrung hatte er sich das ja eigentlich nicht so richtig vorstellen können. Das war für ihn natürlich schon ein großer strategischer Nachteil. Und da musste er wirklich schnell reagieren. Die anderen, also Österreich und auch Russland, das zeichnete sich ab. Damit hat er schon gerechnet. Ne? Und auch die Frage der Reichsexekution, das hat natürlich gemessen an den anderen Kriegsgegnern in der Allianz jetzt nicht diese große Bedrohungskulisse gehabt für ihn, aber vermeidbar hätte das auch sein können. Denn der Preußenkönig hat natürlich sehr viel Energie auch darauf aufgewandt, um auch den Krieg um die öffentliche Meinung zu führen. Das bedeutete auch, Propaganda zu machen, auch gerade bei den vielen kleinen deutschen Territorialfürsten, die ja letzten Endes mit ihrer Stimme diese Reichsexekution auf dem Reichstag in Regensburg ja dann beschlossen hatten, also zumindest die übergroße Mehrheit. Denn Friedrich hat ja immer wieder versucht, hier das Ganze als einen Überlebenskampf gerade der protestantischen deutschen Territorien gegen eine katholische Übermacht, also symbolisiert dann eben durch Maria Theresia, also durch das katholische Österreich und eben auch das katholische Frankreich, dann natürlich auch noch das orthodoxe Russland. Also er hat durchaus versucht, hier diese Schreckgespenst eines Glaubenskrieges, also eine Art Wiederaufnahme des Dreißigjährigen Krieges, ne, der ja auch als eine Art deutscher Krieg bezeichnet und wahrgenommen wurde, wieder aufleben zu lassen.
Sie haben eben gesagt, eine strategische Idee ist notwendig. Offensive oder Verteidigung? Wofür entscheidet sich Friedrich?
Er hat zumindest in den ersten Jahren praktisch des Krieges, hat er, ich sage mal, versucht, beides machen. Also hier war durchaus der Offensivcharakter noch stärker präsent. Das hat sich dann vor allen Dingen, nachdem ja nun doch auch eine ganze Reihe von Niederlagen da hinzukam, also vor allen Dingen nach den Jahren so Ende 58, also vor allen Dingen nach den Schlachten etwa von Hochkirch, aber vor allen Dingen dann 1759 nach Kunersdorf, war man im Prinzip zu gar nichts anderem mehr fähig gewesen. Da war es dann natürlich durchaus, hieß es nur noch durchhalten, die mehr oder weniger jetzt im Besitz befindlichen Territorien zu halten und dabei eher die für das 18. Jahrhundert und vor allen Dingen dann nachher auch für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts eigentlich eher typische Strategie und Taktik auch für die preußische Kriegführung umzusetzen. Und das darunter versteht man ja die sogenannte Manöver- und Cordon-Strategie. Das heißt also, dass man vor allen Dingen durch geschickte Feldzüge, wie auf, also vergleichbar auf einem Schachbrett, versucht, den Gegner matt zu setzen. Das heißt also, allein durch die Aufstellung der verschiedenen Truppenkontingente und vor allen Dingen auch bestimmter Linien, Versorgungslinien und damit natürlich auch der Kontrolle vor allen Dingen der großen Festungen, in denen sich ja zumeist auch die großen Magazine befunden haben, um solche Armeen, denn die müssen sich ja vorstellen, dass das ja alles Armeen, alle im weit sechsstelligen Bereich waren, nicht, wenn wir uns etwa anschauen, am Beginn des Siebenjährigen Krieges, hatte Preußen mit seinen etwas über 150.000 Mann, das war noch mit am unteren Ende der Skala, die Österreicher fast 180.000, die Franzosen auf 213.000 und als Russland, wobei die natürlich nie komplett auf das europäische Kriegsschauplatz gekommen sind, aber Russland verfügte damals über eine Armee von über 330.000 Mann. So. Und wenn man sich das mal vor Augen hält und auch nur in Rechnung stellt, dass ja nur immer ein Teil dieser Gesamtstärke da unterwegs war und Feldzüge durchgezogen hat, aber selbst wenn es eben nur 30.000 oder 40.000 Mann waren, dann steckt dahinter natürlich auch eine wahnsinnig hochkomplexe logistische Leistung, denn diese Truppen mussten ja nun kontinuierlich versorgt werden. Man ging mal davon aus, also ein normaler Soldat in seinem Kanonister, der hatte in der Regel so für etwa 3 Tage Versorgung. Das war immer so das Mindestmaß, was sich da so eingebürgert hatte. Ein Regiment, da ging man davon aus, naja, ungefähr für 1 Woche hatten die, wie gesagt, Verpflegung. So, das bedeutete, man musste dann, wenn diese jeweilige Zeitspanne überschritten war, dann musste man natürlich auch hier die Möglichkeit haben, das wieder aufzufrischen und die Möglichkeit haben, hier zu solchen Versorgungspunkten, also in der Nähe einer Festung, eines Magazins zu gelangen. Und der Preußenkönig hat das zum Beispiel, das finden wir bei Maria Theresia parallel dazu auch, aber nur um das am Beispiel des Preußenkönigs zu zeigen, der hat also zum Beispiel, weil er ja auch nach den beiden Schlesischen Kriegen davon ausgegangen ist, dass es sicherlich nochmal zu einem Waffengang mit Maria Theresia kommen würde, hat er entlang der einer Linie so von Niederschlesien, Oberschlesien, also parallel praktisch zur böhmisch-mährischen Grenze. Und dazwischen sind ja die großen Gebirgszüge, unter anderem das Riesengebirge, ne, die ja natürlich schwer zu überwinden waren, diese Pässe. Aber er hat eben praktisch dort so eine geometrische Muster dort Festungen angelegt, hat die ausbauen lassen, die waren ja auch zum Teil schon da, nicht? Wie etwa die Festung Neiße, Breslau, Schweidnitz, ne? Und das, die waren alle in so bestimmten Abständen, um eben hier im Ernstfalle auch die Versorgung auch der Truppen zu gewährleisten. Und gerade in der zweiten Kriegshälfte, vor allen Dingen dann so in den Jahren so nach 1759, wo eigentlich die großen Schlachten immer seltener wurden, ganz einfach, weil diese horrenden Verlustzahlen in den ersten drei Kriegsjahren ja so groß waren, und zwar nicht nur für Preußen, auch für Österreich, dass sich doch immer mehr der Grundsatz durchsetzte, eine Schlacht doch künftig nur als Ultima Ratio, nur wirklich als das allerletzte Mittel, wenn alles andere nicht mehr greift oder man die Chance sieht, hier unter möglichst geringen Verlusten ein für alle Mal eine Entscheidung zu fällen. Aber ansonsten ist, wenn man das vergleichen so mit den Jahren 56, 57, 58, also mit dieser damals ja noch recht hohen Frequenz an kleineren und größeren Schlachten, nahm das ab. Dann nahm er eigentlich doch diese eher der Defensivkriegführung zugeordnete Strategie zu, die eben so in der allgemeinen Kriegstheorie des 18. Jahrhunderts als Manöver- und Cordon-Strategie bezeichnet wurde. Das sind also Entwicklungen, die sind teilweise auch schon vor dem Siebenjährigen Krieg, waren die in der Militärtheorie bekannt. Auch Friedrich hat sich dazu geäußert, da in seinen Generalprinzipia vom Kriege, ist ja auch eine ganz wichtige militärtheoretische Schrift, die er 1748 verfasst hatte. Also das kannte man schon, aber der Siebenjährige Krieg ragt da doch etwas noch heraus, weil er zumindest in seiner ersten Hälfte noch nicht diese Maxime, die sich ansonsten ja in der Kriegführung dann so in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Europa durchsetzte, dass er das eben noch nicht so vorgelebt hatte, sondern dass man hier teilweise eben doch diese hohe Zahl eben noch von Schlachten hatten, die natürlich damit ja auch zu den großen Verlusten an Menschen geführt hatten, natürlich auch jeweils auch an anderen Ressourcen, an Bewaffnung und letzten Endes ja auch mit der Grund waren, weshalb Preußen ja wirklich so bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit heran.
Wo wir mit dem Kriegsverlauf weitermachen, einfach mal ein Bild davor zu haben. Sie haben jetzt viel von den Schlachten und den Waffengängen gesprochen. Womit waren denn die Soldaten und die Heere ausgerüstet zur damaligen Zeit?
Naja, wir müssen zunächst erstmal davon ausgehen, in allen Armeen, dass es drei Hauptwaffengattungen gegeben hatte. Eben die Infanterie, also das Fußvolk. Das war in der Regel immer der größte Teil. Also rein von der Anzahl der Soldaten, Offiziere, der übergroße Teil in allen Armeen, die sich hier im Siebenjährigen Krieg gegenüberstanden, war es eben praktisch dort die Infanterie, die zu dem Zeitpunkt dann größtenteils ja auch bewaffnet war, eben hier mit dem sogenannten Steinschlossgewehr. Also das hat als etwas komplizierter zu handhabende alte Lumpenschlossgewehr jetzt schon im Laufe des 18. Jahrhunderts abgelöst. Und es war aber, handelte sich natürlich immer noch um ein sogenanntes Vorderladergewehr. Das heißt also, darauf kam es ja an, in der Ausbildung, also im Exerzieren, die Soldaten der Infanterie eben so zu drillen, dass sie innerhalb kurzer Zeit nach einem abgegebenen Schuss dieses Vorderladergewehr oder diese Muskete wieder erneut aufmunitioniert. Und da sind ja eine Vielzahl von Arbeitsgängen erforderlich. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit den späteren Hinterladern, wo man oder auch moderneren Waffen dann nachher im 20. Jahrhundert, wo man dann einfach, wenn es leer geschossen war, hat man einfach ein neues Magazin reingesteckt und dann ging das weiter. Sondern hier musste eben wirklich jeder einzelne Schuss musste dann mit Hilfe eines Ladestockes dort von vorne hineingebracht werden. Dann natürlich die Zündladung auch, die Soldaten in der Regel dort in kleinen Säckchen dort, die waren also schon abgefüllt, bei sich führten, die sie dann auf die Pfanne dann brachten. Und die musste eben vorher schon genau portioniert sein, denn im Extremfall konnte es passieren, wenn man da zu wenig Pulver hatte. Leider gibt es vielleicht einen kurzen Knall, aber die Explosion ist so schwach, dass die Kugel dann einfach nur rauskullert dann vorne aus der Waffe oder im anderen Extremfall, wenn da eben zu viel Pulver da mit drin ist, gibt es eine Explosion und die Infanteriewaffe, das Gewehr, fliegt dem Schützen aus der Hand und er kann sich da äußerst schwer verletzen, also inklusive Brandwunden. Also demzufolge war das natürlich ein Akt gewesen dort, der so Tätigkeiten der Infanteristen, die wirklich dort exerziert wurden. Und die preußische Armee brachte es hier doch so zu einer gewissen Meisterschaft, also dann, dass die da wirklich so innerhalb einer Minute, also bis zu die besonders gut ausgebildeten Soldaten, da bis zu 3 Schuss da in einer Minute nachladen konnten. Und ansonsten lief das ja immer noch so ab, so diese klassische Lineartaktik, dass die da also zunächst erstmal in sehr langgestreckten sogenannten Treffen nebeneinander standen. Meist waren das immer 2, maximal 3 Linien hintereinander, sodass dann das sogenannte erste Treffen ging dann etwas schneller, kniete ab, legte an, schoss und in der Zwischenzeit waren die anderen dann wieder dahinter, liefen an denen vorbei, die anderen standen auf, luden erneut und dann hat praktisch dann die zweite Linie, die mittlerweile jetzt die erste ist, hat dann die nächste Salve abgegeben. Und dazu muss man aber auch sagen, dass sich das im Verlaufe des Krieges dann immer mehr auch verändert hatte. Also diese klassische Lineartaktik, so wie wir sie noch erkennen oder wie sie so vor allen Dingen im Verlauf der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entwickelt wurde und in den Kriegen so der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, so also wie praktisch da auf dem Reißbrett da auch umgesetzt worden ist, das hat man zunehmend verändert. Also man ging jetzt von diesen äußerst langgestreckten Treffen, die muss man sich vorstellen, die waren manchmal über hunderte Meter, eine lange Linie über hunderte Meter langgezogen. Dazu brauchte man natürlich auch das entsprechende Gelände, sondern man ging jetzt eher dazu, dass es kleinere, kompaktere, also man hielt zwar noch an der Lineartaktik fest, aber das war jetzt im Prinzip ein bisschen kompakter. Man hat zunehmend auch, man wurde dann flexibler in der Geländeausnutzung, dass man also zunehmend jetzt auch mal etwas bewaldeteres Gelände hatte, hügeligeres Gelände. So, und da eignete sich natürlich diese alte klassische Lineartaktik mit diesen äußerst langgezogenen Treffen natürlich überhaupt nicht. Das Ganze hängt natürlich zusammen, diese Veränderung in der Kampfweise der Infanterie, auch mit der Weiterentwicklung einer anderen Waffengattung, die an Bedeutung, das kann man gerade hier auch während des Siebenjährigen Krieges sehr, sehr genau beobachten, nämlich der Artillerie. Also hier spricht man direkt wirklich ja von einer Art Technisierung, einer Innovationswelle bei der Artillerie. Man sieht es auch daran, dass auch die Anzahl der Geschütze bei allen Armeen auch, also anteilmäßig, nicht jetzt nur so in den malen Zahlen, dass man zerstört, verschlissene Geschütze wieder neu auffüllte. Nein, der Anteil der Artillerie an Schützen beziehungsweise auch an Personal hat auch gegenüber den anderen Waffengattungen zugenommen und demzufolge auch die Feuerkraft, also die Artillerie, wurde zunehmend wirklich die gefährlichste und manchmal auch schlachtentscheidende Waffe. Man hat das, die Preußen haben das sehr zum Leidwesen erfahren, etwa bei den Schlachten von Hochkirch und Kunersdorf, wo also teilweise schon in den ersten, also in der beginnenden Phase eben praktisch dort der Schlacht, hier die österreichische, beziehungsweise in Kunersdorf ja auch die russische Artillerie, eben den preußischen Truppen dort äußerst große Verluste beigebracht haben. Und gerade eben diese schreckliche Wirkung der immer perfektionierteren Artilleriewaffen waren unter anderem auch mit ein Grund dafür, dass man doch gerade so in der Endphase des Siebenjährigen Krieges doch davon abging, nun wirklich immer in der Schlacht hier sein Allheilmittel eben zu finden. Nicht? Gerade weil man ja gemerkt hat auch, dass aufgrund gerade der Wirkung eben der Artilleriewaffen die Verluste, also prozentual, wenn man sieht, also mit wie vielen Leuten sind die aufmarschiert bei den Kampfhandlungen und wie viel sind da praktisch dann da übrig geblieben. Ne? Also in der erwähnten Schlacht bei Hochkirch etwa, bei den Preußen sind da fast 10.000, sind mit 30.000 Mann da aufmarschiert und fast 10.000 Mann gab es dann hinterher an Toten und Verwundeten. Also wirklich kann man sagen, so ein Drittel des Kampfbestandes. Ja, und das ist eben gerade hier zu beobachten, nicht? Oder auch bei Zorndorf hier, diese Schlacht gegen die russische Armee, die ja ohnehin als die verlustreichste Schlacht überhaupt gilt, des Siebenjährigen Krieges, wo Preußen etwa auch ein Drittel und die Russen sogar fast die Hälfte ihrer Leute dort an Verwundeten oder Gefallenen verloren hat. Ja, und dann als dritte Waffengattung oder Hauptwaffengattung natürlich noch die Kavallerie, die natürlich nach wie vor eine wichtige Bedeutung dort auch hatte. Wobei man natürlich auch hier auch unterschiedliche Möglichkeiten ausprobierte, also inwiefern jetzt die oder in welchen Momenten die Kavallerie hier eingreifen soll, inwiefern sie selbst auch, sie ist ja mit beiden bewaffnet, sowohl mit Schusswaffen als auch mit Hieb- und Stichwaffen. Also da gab es sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Es gab ja auch sogenannte leichte und eine schwere Kavallerie. Das hat sich sicherlich auch verändert. Was auch man bedenken muss, dass im Verlauf des Siebenjährigen Krieges man auch dazu übergegangen ist, diese früher sehr separat agierenden Waffengattungen. Ne? Also da standen so Zentrum dann meist immer so die Infanterie, die Artillerie hat in der Regel begonnen, die war davon aber auch separiert, die blieben ja dann meist auch da stehen. Das hing auch damit zusammen, weil die Beweglichkeit der Artilleriegeschütze, also nicht aller, aber einiger, gerade der schweren Artillerie, war ja doch eingeschränkt. So, dann war dann die Infanterie und in den Flügeln gewissermaßen, da verharrten dann die Kavallerieformationen, ne, die dann ihrerseits dann auch für sich extra kommandiert wurden. Im Verlauf des Krieges konnte man auch beobachten, dass man dazu übergegangen ist, das flexibler zu handhaben, auch mitunter bestimmte Kampfverbände zu vermischen, dass dann im einen Korps, dass dann eben wirklich auch Kavallerie, Infanterie dann eben gemeinsam auch unter einem Kommando dann eben gestanden haben. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den man beobachten kann, wie man überhaupt dazu überging, auch kleinere Korps, kleinere Truppenverbände, ich sag mal, versuchte eigenständig agieren zu lassen, was aber ein sehr allmählicher Prozess gewesen ist, denn man muss sich immer vor Augen halten, gerade in der preußischen Armee, dass natürlich viele hohe preußische Offiziere doch so eine gewisse Scheu hatten, hier sich zu weit dort aus dem Fenster zu lehnen. Und es ist ja auch so gewesen, dass selbst bei Schlachten, die ja auf eindeutige Fehlentscheidungen des Königs selbst zurückzuführen waren, wie etwa bei Hochkirch oder eben bei Kunersdorf oder auch Kolin, dass dann letzten Endes die kommandierenden Generäle der nächst unteren Ebene die wurden dann gewissermaßen da zur Verantwortung gezogen, kamen im schlimmsten Fall sogar vor das Kriegsgericht, wurden degradiert und unehren entlassen oder kamen sogar manchmal für eine gewisse Zeit auf eine Festung, wurden dann also zur Festungshaft.
Ich habe mir in meiner Gliederung an einer Stelle notiert, dass für mich der Eindruck entsteht, dass Preußen eben aufgrund der Übermacht seiner Gegner irgendwie anfängt, überall nur noch Feuer zu löschen und an allen Ecken und Enden kämpft. Und ich habe mich dann gefragt, gibt es auch zu diesem Zeitpunkt, also ein paar Jahre in den Krieg hinein, immer noch eine große Strategie oder verliert sich Friedrich allmählich im Klein-Klein des Kriegsalltags?
Naja, sagen wir mal so, er hat immer wieder versucht, das Heft des Handelns zurückzugewinnen. Also es ist ja so, man muss sich das ja vorstellen, auch das gehört ja zur Eigenart der Kriegführung im Ancien Regime, dass man in der Regel bis in den Spätherbst, auch das hat man hat gerade Friedrich manchmal sehr weit ausgedehnt, also wenn man an 1757 denke, sogar in den Dezember hinein, ne, diese berühmte Schlacht bei Leuten, die fand ja erst am 5. Dezember 1757 statt. Aber dann war eben praktisch dann mit dem Wintereinbruch, der ja manchmal auch schon Anfang November kommen konnte, dann war im Prinzip ja bis April dann erstmal Ruhe. In der Regel war es dann so, dass man, bevor dann die Aktivitäten im folgenden Frühjahr aufgenommen wurden, dass man sich natürlich schon Vorstellungen entwickelt wurden. Da wurde Kriegsrat gehalten. Nicht nur in Preußen, sondern das haben auch die anderen Armeeführungen gemacht. Aber man hat natürlich schon geplant, also welche Optionen haben wir, also nehmen wir mal an, jetzt das Frühjahr 1759, welche Möglichkeiten bestünden, um nun doch irgendwie den Krieg jetzt zu einem Ende zu führen, bei dem Preußen wirklich auch mit einem blauen Auge davonkam. Das heißt also, mit blauen Augen davonkam, hieß für Friedrich immer, das war ja sein Hauptziel, der Besitz Schlesiens, der musste gesichert werden. Das war das Maximalziel gewesen. Alles andere natürlich dort, nicht? Natürlich auch die Vermeidung von anderen Gebietsabtretungen, muss ich ja mal vorstellen, zu dem Zeitpunkt war Ostpreußen, war seit 1757 durch russische Truppen besetzt. Und das blieb auch bis Anfang 62 so, bis es ja da in St. Petersburg zu dem Regentonwechsel kam. Nicht? Also das hätte auch durchaus passieren können. Ne? Und hier ging es jetzt eben wirklich darum, also auf Friedrichs Seite, das war die Hauptüberlegung von Friedrich, gerade aufgrund dieser gewaltigen Übermacht der Allianz, immer zu verhindern, dass es zu einem Zusammengehen gerade zwischen Österreich und Russland kam. Frankreich war für ihn gar nicht mal so sehr das Thema, weil dazu muss man auch wissen, dass die französische Kriegführung war auch so ein bisschen doppeldeutig. Also der französische Hof stand zwar offiziell im Bündnis mit Maria Theresia, aber Frankreich hatte kaum ein Interesse daran, dass Maria Theresia etwa so eine Art Siegfrieden über Preußen erlangt und damit Preußen eben so weit in die Bedrohung treibt, dass Preußen fortan auch innerhalb des Reiches hier keine nennenswerte Rolle mehr spielt. Denn man darf nicht vergessen, trotz dieses Allianzvertrages vom Frühjahr 57 zwischen Frankreich und Österreich blieb natürlich auch aus französischer Sicht Österreich immer noch der heimliche Rivale in der großen europäischen Mächtepolitik. Und aus der Sicht des Versailler Hofes sollte Preußen auch nach Ende dieses Siebenjährigen Krieges, sollte Preußen immer noch die Funktion eines Gegengewichtes innerhalb des Heiligen Römischen Reiches bewahren. Also damit eben verhindern, dass die Bäume Habsburgs allzu sehr in den Himmel wachsen. Demzufolge beschränkte sich die Aktivitäten Frankreichs hier im Siebenjährigen Krieg auf dem mitteleuropäischen Kriegsschauplatz vor allen Dingen darauf, hier im Westen des Reiches nach Möglichkeit Hannover, das Kurfürstentum Hannover, ne, das ja in Personalunion mit dem Hauptkriegsgegner Großbritannien in Verbindung stand, Hannover zu bedrängen, dann zeitweise, und das hat Frankreich ja dann auch geschafft dort, also 1757, 58 bis zur Schlacht von Krefeld, hat ja da Frankreich da eine Niederlage erlitten. Also auf dem westdeutschen Kriegsschauplatz, das war eigentlich so die Hauptaktion, das Hauptaktivitätsfeld Frankreichs. Maria Theresia und die Wiener Kriegführung hätte es sehr, sehr gern gesehen, wenn Frankreich sich viel stärker auch auf dem eigentlichen Kriegsschauplatz, also gerade jetzt auch in Böhmen, Sachsen oder Schlesien engagiert hätte. Aber darauf hat sich Frankreich im Prinzip überhaupt nicht eingelassen. Also für Frankreich war das im Prinzip nur, also diese Kriegsbeteiligung hier, es ging um eine eigenständige Politik, Hannover, die Bedrängung Hannovers und allenfalls die preußischen Westprovinzen, die ja in der Tat auch lange Zeit durch französische Truppen da am Niederrhein besetzt worden sind. Das ursprüngliche Ziel Maria Theresias, dass Frankreich die französischen Truppen als Teil einer von Österreich geführten Allianz mitkämpfen, das ist zum Beispiel nie in Erfüllung getreten. Und demzufolge war das eben praktisch für den Preußenkönig dann auch vernachlässigbar. Es blieb also, um nochmal zurückzukehren zu der Situation im Frühjahr 59, es ging also für Friedrich vor allen Dingen darum, bei seinen Feldzugsplanungen zu verhindern, dass jetzt Österreich und Russland, das waren die gefährlichsten Gegner für ihn, dass es hier zu einer Vereinigung kommt. Und seine Hoffnung bestand ja immer darin auch, dass diese, das ist ja später teilweise auch eingetreten, dass die Rivalitäten, die Meinungsverschiedenheiten zwischen der österreichischen und russischen Militärführung das Schlimmste mehr oder weniger für ihn verhindern. Ja. Ansonsten bei den Planungen 1759 ging es für ihn auch vor allen Dingen darum, den Schutz Schlesiens zu gewährleisten und einen österreichischen Aufmarsch aus Richtung Böhmen-Mähren, also praktisch über die Gebirgspässe, über das Isar- und Riesengebirge zu verhindern. Nicht? Und demzufolge spielten ja gerade diese Festungen, die sich ja wirklich wie so eine Kette über Nieder- und Oberschlesien dort langzogen, die spielten dabei natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Ne? Also es ging immer für den Preußenkönig und natürlich auch bei seinen Gegnern immer darum, sich einzustellen auf mögliche zu kalkulierende Schritte des Gegners. Also nach Möglichkeit immer schneller zu sein. Also zum einen etwa zu erahnen, was hat die gegnerische Allianz vor und dann natürlich in der eigenen strategisch-taktischen Planung sich darauf einzustellen und vorbereitet zu sein. Ja, das spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Also wo man jetzt wie viel der preußischen Truppen stationierte. Ne? Also wie viele belässt man in Schlesien, um dort etwa diese Versorgungslinie, die Festung eben hier zu bewachen, da präsent zu sein? Wie viele lässt man eben in Sachsen? Welche Vorkehrungen muss man treffen, falls jetzt wirklich russische Truppen, die zu dem Zeitpunkt dort ja, wie gesagt, in Ostpreußen, aber teilweise auch in Hinterpommern und in Posen lagen. Nicht? Hier wusste man eben, dass es Bestrebungen gab, dass etwa diese russischen Truppen jetzt mehr so auch in Richtung Ostbrandenburgs und in Richtung der Oder vormarschierten. Und ja, dass es ungünstigenfalls eben zu einer Vereinigung dann österreichischer und russischer Truppen kam. Und dazu ist es ja dann auch, und da hat sich Friedrich, muss man so deutlich sagen, verkalkuliert, dazu ist es ja dann auch gekommen. Und eben zu dieser für Preußen ja äußerst desaströsen Schlacht bei Kunersdorf im August 1759. Kunersdorf liegt ja also direkt an der Oder, nicht allzu weit entfernt, auch von Frankfurt an der Oder. Es kam, wie gesagt, hier zur, was ich gerade andeutete, zur Vereinigung österreichischer und russischer Verbände. Also ungefähr, es waren insgesamt 80.000, also österreichische und russische Truppen zusammengerechnet. Auf der Gegenseite stand der Preußenkönig mit ungefähr 50.000. Und hier kam es eben, oder ich sag mal so, hier hat Friedrich zu wenig, obwohl er sich ja sonst da immer relativ viel darauf einbildete, gerade durch Geländekenntnis und durch genaue Dissoziierung zu wissen, wie man eben praktisch seine Truppen aufstellt. Und in dem Falle hat das nun, oder hat er hier versagt eben hier, und es ist genau das eingetreten, was er ja versuchte zu verhindern, dass die Gegenseite das, oder ich sag mal so, das Überraschungsmoment, das er sich eigentlich für sich ausbedungen hatte, das ist verloren gegangen. Und als die preußischen Abteilungen da eben zum Beispiel, da war da auch so eine Anhöhe gewesen hier, der sogenannte Mühlberg, die versuchten eben hier den linken Flügel, hat er ja auch versucht nochmal, was ja ein paar Mal auch ganz gut geklappt hatte auch, ne, dass er hier so mit Flügelangriffen und so auch andeutungsweise schiefe Schlachtordnung. Das ist, wie gesagt, hier nicht erfolgreich gewesen. Es hat sich dann wirklich ein wirklich zermürbender und auch wirklich stundenlanger Kampf entwickelt, bei dem eben wirklich dann die preußischen Einheiten, die dann auch noch aufgrund auch dieser ungünstigen Geländebeschaffenheit, das war also wirklich wie so eine Art Talsohle, der sogenannte Hugrund war das gewesen, da hielten sie ab, die konnten sich nachher nicht mehr vor, nicht zurückbewegen, und da traf genau das ein, was ich vorhin sagte, es war dann vor allem diese verheerende Wirkung der Artillerie, in diesem Fall also der russischen Artillerie, die dafür sorgte, dass die dann eben wirklich da zusammengeschossen wurden und letzten Endes die preußische Armee dann völlig demoralisiert, überstürzt, vom Schlachtfeld abrückte, in die Wälder sich zurückzog, und auch der Preußenkönig, also das ist, er hat viele Schlachten geschlagen, aber ich denke mal, das ist auch für ihn mit Abstand das desaströseste Erlebnis gewesen. Denn man muss ja dazu sagen, hier bei Kunersdorf, dass etwa von den knapp 50.000, mit den Preußen hier angerückt war, etwa 20.000, also wirklich fast die Hälfte, gefallen oder verwundet waren. Viele sind aber dann weggelaufen. Er selber hatte am Ende der Schlacht dann dort, es waren gerade mal noch 3.000 Mann, die sich da noch, ich sag mal so, unter Kontrolle hielten. Die anderen waren da, die sind dann hinterher nach ein paar Tagen dann auch wieder zusammengekommen. Aber der unmittelbare Eindruck für den König und die noch überlebenden Generäle dort nach dieser Schlacht bei Kunersdorf war eben verheerend gewesen. Naja, und da gab es ja diesen berühmten Brief, den Friedrich noch am Abend der Schlacht da an den Kabinettsminister, der zu dem Zeitpunkt ja in Berlin weilte, Graf Karl Wilhelm Fink von Finkenstein, wo der König dann geschrieben hat, hier, ich zitiere das mal kurz, unser Verlust ist sehr groß. Von 48.000 Mann vor der Schlacht verfüge ich gegenwärtig nur noch über 3.000. Alles flieht und ich bin nicht mehr Herr meiner Leute. Ich habe keine Hilfsmittel mehr und ich muss gestehen, dass ich alles für verloren halte. Den Untergang meines Staates vermag ich nicht zu überleben. Adieu für immer. Also ein völlig depressiver, desillusionierter König, der auch das Oberkommando dann, also gesagt, für ein paar Tage abgegeben hatte. Und sogar, also gab Überlegungen dort auch, und es ist ja bekannt, dass er immer die Giftkapsel bei sich getragen hat, also dass er dann eben sogar auch hier mit Suizidgedanken gespielt hatte. Also für Friedrich war das im ersten Moment so, als wenn damit eben nun auch das so eine klassische Entscheidungsschlacht gewesen wäre. Ja, immerhin, Kunersdorf liegt gerade mal so etwas über 80 Kilometer östlich von Berlin an der Oder, dass damit nun auch Berlin offen stünde für die feindlichen Truppen und die damit ja eben in das politische Zentrum des preußischen Staates rücken könnten, und damit wäre auch das politische Ende bewerkstelligt. Umso überraschender war es dann aber, als die Uneinigkeit unter den Alliierten, ne, also auf der einen Seite bekannte österreichische Feldmarschall Graf Daun, und auf der anderen Seite der russische Oberkommandierende Feldmarschall Saltykow. Ja, wie gesagt, Uneinigkeit, wie es denn nun weitergehen soll. Und das ging also unter anderem eben darin, also ob man denn nun weiter in Richtung Berlin oder aber der Daun, der österreichische Kommandierende, favorisierte im Sinne des Hauptkriegsziels seiner Herrscherin Maria Theresia, nämlich die Wiedergewinnung Schlesiens. Er wollte von jetzt gerade die Oder aufwärts Richtung Schlesien marschieren. Denn man darf nicht vergessen, in Schlesien lagen ja immer noch beträchtliche preußische Truppenverbände, unter anderem unter der Führung des, also als militärisches Talent, sogar noch höher eingeschätzt als sein Bruder, unter dem Kommando des Prinzen Heinrich. Währenddessen der russische Oberbefehlshaber, der natürlich wiederum es nicht so gern gesehen hätte, oder kommt wieder das Problem der Versorgung, ne? Also eine ganz neuralgische Frage ins Spiel. Er wollte sich nicht zu weit mit seinen Truppenverbänden von der Versorgungsbasis der russischen Armee, die ja eher im Nordosten lag, also in Teilen etwa Polens dort, also ich sagte ja vorhin schon, ich hatte ja Großraum Posen garnisoniert, Hinterpommern und Ostpreußen, nicht? Also es gab, wie gesagt, hier Unstimmigkeiten, wie man denn eben hier nun weiter vorgehen soll. Und genau das ist ja auch ein Punkt, mit dem Friedrich auch immer kalkuliert hatte, nicht nur unmittelbar nach der Schlacht von Kunersdorf, sondern auch schon davor und danach. Und die Geschichte hat ihm ja da mehr oder weniger auch recht gegeben. Es ist ein Grundproblem jeglicher alliierter Kriegführung. Da gibt es auch viele, viele andere Kriege in der Geschichte, nicht nur der frühen Neuzeit, auch des 19. oder gar auch des 20. Jahrhunderts, bietet da viele Beispiele, dass je größer und je heterogener eine Kriegsallianz aufgestellt ist, je mehr besteht dabei auch immer die Gefahr, dass es zu Unstimmigkeiten über die strategische, die langfristige, aber manchmal auch kurzfristige strategische Ausrichtung gäbe. Es besteht die Gefahr bis hin zu Eifersüchteleien natürlich auch. Man darf ja nicht vergessen, es handelt sich ja bei den Militärführern aller Kriegsparteien ja ausnahmslos um Adlige, größtenteils ja sogar Hochadlige. Und beim Adel spielt natürlich gerade Ehre, Rang, Magnifizenz, die Reputation, die spielt ja eine wesentlich größere Rolle, als das etwa, ich sag mal, in unserer Zeit oder generell im 20. Jahrhundert der Fall war. Auch dort sind natürlich Militärführer nicht frei von solchen Animositäten. Aber hier in dieser Adelsgesellschaft im Ancien Regime ist das durchaus ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, nicht? Denn es gibt auch Fälle, dass selbst auch hochadlige Feldherren derselben Armee, also für Russland ist das zum Beispiel überliefert, dass sich da zwei Feldmarschälle, die sich da partout nicht ausstehen konnten, die es vermieden haben, also zum Beispiel ihren jeweiligen bedrängten Gruppen dort zu Hilfe zu eilen, weil man eben dem Rivalen, obwohl er in der gleichen Armee diente, nicht diesen Erfolg gönnen wollte. Ja, also wie dem auch sei, das Kalkül Friedrichs ist insofern aufgegangen, als nunmehr diese Unstimmigkeiten unter den russischen und österreichischen Kommandeuren dazu geführt hatten, dass es eben keine Verfolgung der geschlagenen preußischen Verbände, die also unter direktem Befehl Friedrichs standen, gekommen ist. Schon nach 10 Tagen ist die russische Armee dann aus ihren Stellungen dabei in der Nähe Frankfurt-Oder wieder abgerückt dort auch. Und Daun ist ja sowieso da in Richtung Süden, da Richtung Schlesien gezogen. Und da kommt dann eben, wie gesagt, dieses berühmte Mirakel des Hauses Brandenburg. Ich zitiere das mal, das war dieser Brief, den Friedrich dann 2 Wochen nach der Schlacht von Kunersdorf an seinen Bruder Prinz Heinrich, der eben die Kontingente dort da im Lausitz-Schlesischen Raum kommandierte. Ich verkünde Ihnen das Mirakel des Hauses Brandenburg. In der Zeit, da der Feind die Oder überschritten hatte und eine zweite Schlacht hätte wagen und den Krieg beendigen können, ist er nach Pylrose und Liberose marschiert. Also er meint damit eben Richtung Süden gezogen, und damit war eben dieser befürchtete Einmarsch dort auch in Berlin dann erstmal vorüber. Ne? Und das ist eben gewissermaßen diese erste mit Quellen bekannte Erwähnung des sogenannten Mirakel des Hauses Brandenburg, ne, das also gewissermaßen so fast wie eine Art göttliches Schicksal gewirkt hatte, um das fast ja schon dem Untergang geweihte Preußen doch nochmal vor dem Schlimmsten zu retten. Und man neigt natürlich schon eher dazu, dass es neben Zufälligkeiten, die man ja auch in der Geschichte nie bagatellisieren sollte, aber dass gerade das, was Friedrich hier angesprochen hat in dem Brief, dass es vor allen Dingen auch die Unzulänglichkeiten und die Ungereimtheiten innerhalb der alliierten Kriegsführung gewesen sind, die letzten Endes auch mit das Überleben Preußens trotz dieser erdrückenden Übermacht garantiert. Friedrich hat das an anderer Stelle später dann auch mal noch etwas sarkastischer formuliert, dass also letzten Endes ja also nicht nur der, was dann 2 Jahre später erfolgte hier, der Tod der russischen Zaren, sondern auch die göttliche Eselei meiner Feinde seinen Durchhalt oder seinen letzten Endes ja sein Überleben hier im Siebenjährigen Krieg garantiert hätte.
Sie haben jetzt schon das zweite Wunder angesprochen, nämlich den überraschenden Friedensschluss mit Russland durch Peter den Dritten. Können Sie diese Vorgänge schildern und warum das für Preußen quasi auch wieder eine Rettung war?
Ja, wie gesagt, vor allen Dingen die Jahre 1760, 1761, die waren doch insgesamt charakterisiert durch eine immer bedrohlicher werdende Lage eben für Preußen, vor allen Dingen, was die Ressourcen anging. Das muss man ja vor allen Dingen dabei immer berücksichtigen. Um das nun mal im Vergleich zu bringen, also am Ende des ersten Kriegsjahres, Ende 1756, war der preußische Staatsschatz noch insgesamt recht wohl gefüllt mit 6 Millionen Reichstalern. Ein Jahr später, nach anderthalb Kriegsjahren, Ende 1757, war da gerade mal noch etwas über 1 Million drin gewesen. Das ist die finanzielle Frage. Das heißt, man konnte nur durch Daumenschrauben in den besetzten Gebieten, vor allen Dingen natürlich eben in Sachsen, auch in Mecklenburg-Schwerin etwa, aber selbst auch von der einheimischen Bevölkerung in den brandenburg-preußischen Territorien, konnte man überhaupt dieses wirtschaftlich-finanzielle Überleben garantieren. Aber das ist ja eben, wie gesagt, von Jahr zu Jahr immer desaströser geworden. Und vor allen Dingen auch das Problem natürlich der demografische Faktor. Weil durch diese äußerst hohen Verluste, die Preußen ja erlitten hatte, nicht? Also insgesamt waren das also nur, wie gesagt, an Militärs in den 7 Kriegsjahren 180.000 Mann. Das ist also, wenn man sagen, Preußen hat mit etwas über 150.000 Mann begonnen. Das ist also mehr als eine komplette Armee, mit der Preußen mal angefangen hatte. So, und das musste ja immer wieder aufgefüllt werden. Das Problem bestand aber darin, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob ich mit wohl ausgebildeten Leuten in einen Kampf, in einen Feldzug ziehe, die vielleicht schon ein paar Jahre Ausbildung hinter sich auch haben, oder ob ich immer mehr auf Leute zurückgreifen muss, die dann mehr oder weniger dort in einem Crashkurs da auf die Anforderungen hin malträtiert werden. Also auch in dieser Hinsicht sah es letzten Endes immer enger aus. Also die allgemeine militärische Lage hat sich gerade in den Jahren 1760, 61 immer mehr verschlechtert. Hinzu kam, dass sogar im Dezember 1761 das britische Parlament eine Verlängerung des Subsidienvertrages abgelehnt hat. Dazu muss man wissen eben, dass einer der hauptpolitischen Unterstützer Friedrichs, nämlich der britische Minister, oder genauer gesagt, der war ja Secretary of State, William Pitt, der Ältere, der nach dem Thronwechsel in England, den es 1760 gegeben hatte, von George II. Zu George III., mit dem konnte er da nun nicht so gut. Und damals haben ja die führenden Minister, standen ja noch in stärkerer Abhängigkeit auch zum regierenden Monarchen. Und William Pitt, sein Einfluss ging also immer weiter zurück. Und das britische Parlament war zunehmend nicht mehr bereit, diese Subsidien an Preußen weiter zu zahlen. Damit wäre eben praktisch eine wichtige Finanzierungsquelle für Preußen weggefallen. Und aus dem Grunde kam das natürlich dann wirklich, naja, das könnte man sich vorstellen, dass das wie so eine Art zweites Mirakel gewirkt hatte, dass nun, als die Nachricht vom Tode der russischen Zarin Elisabeth Petrovna, war ja eine Tochter Zar Peters des Großen gewesen, sie starb und der Thronfolger, sie selber hatte ja keine Kinder, der Thronfolger, das wusste man allerdings in Berlin und auch an den anderen Höfen, das war ihr Neffe Peter von Holstein, also aus einer Seitenlinie eines norddeutschen Fürstengeschlechtes, der am russischen Zarenhof aufgezogen worden ist und von dem man wusste, dass er ein großer Verehrer, ein Bewunderer des Preußenkönigs. Das ist nun nicht so spektakulär, wie man das vielleicht jetzt so auf den ersten Blick vermuten könnte. Ich hatte ja beim letzten Mal schon mal darauf hingewiesen, dass die preußische Armee, das ging schon los beim Soldatenkönig, also beim Vater Friedrichs des Großen, sondern dass die preußische Armee dann vor allen Dingen seit den 1740er Jahren aufgrund ihrer Erfolge und gerade auch des Renommees des Preußenkönigs als Oberbefehlshaber dieser Armee wirklich eine Art Magnetfunktion ausübte auf ambitionierte Mitglieder der deutschen und zum Teil auch der europäischen Hochadelsgesellschaft. Also wir finden gerade unter der preußischen höheren Offizierkorps eine Generalität, eine ganze Reihe auch von anderen Hochadelsgeschlechtern. Also das für sich war erstmal jetzt nicht so was völlig Spektakuläres, aber was natürlich jetzt für Preußen zu Buche schlug, war die Tatsache, dass es sich bei dem Thronfolger Peter und jetzt dann eben Peter der Dritte als Zar ja immerhin um den nunmehrigen politischen Führer einer der Hauptgegnermächte Preußens handelte. Und das schlug natürlich nun wirklich hier zu Buche und konnte eine ungeheure Entlastung bieten. Und Friedrich hat das natürlich äußerst wohlwollend aufgenommen und natürlich auch sofort dann in Korrespondenz da einen regen Briefwechsel mit ihm eingetreten. Es kam dann eben wirklich zum Abschluss, also erstmal zur Einstellung der Kampfhandlungen. Es kam dann am 5. Mai 1762 zum Abschluss eines Friedensvertrages zwischen Preußen und Russland und der übrigens auch dazu führte, dass nunmehr auch Schweden, weil der Schweden hat zwar immer nur so eine, ich sag mal, Nebenrolle dabei gespielt, hatte auch nicht allzu viel große Truppenverbände, aber immerhin Schweden hielt längere Zeit das Gebiet, das sogenannte Preußisch-Vorpommern, besetzt und band damit natürlich auch immerhin, wenn auch nicht viel, aber auch immer ein kleineres preußisches Truppenkontingent. Die schwedische Seite, dazu muss man wissen, dass ja gerade das Verhältnis Schweden-Russland, ne, das geht ja nun weit zurück, nur bis zum 17. Jahrhundert, aber vor allen Dingen dann im großen Nordischen Krieg, also noch zu Zeiten Zar Peters des Großen, war Russland ja eigentlich der große Gewinner und die Zeit Schwedens als Großmacht war ja damals ein für alle Mal zu Ende. Also am Stockholmer Hof hat man das natürlich sehr, sehr aufmerksam verfolgt und hat es dann auch vorgezogen, zwei Wochen nach dem preußisch-russischen Friedensschluss dann auch sofort Friedensfühler auszustrecken, sodass es dann am 22. Mai 1762 auch zwischen Preußen und Schweden zu einem Friedensschluss kam. Also man merkte, hier tat sich etwas. Es war so eine Art Dominoeffekt gewesen. Und das wäre dann sogar noch weitergegangen. Peter III., der sich ja selbst gern ja auch immer wieder mal auch so preußische Uniform kleidete und versuchte, bestimmte Dinge, die in Preußen am preußischen Hof oder in der preußischen Gesellschaft so in waren, auch hier in St. Petersburg dort einzuführen, natürlich sehr zum Verdruss der dortigen Hofkammerilla beziehungsweise auch der militärischen Führung. Er ging sogar noch weiter und plante sogar noch einen Bündnisvertrag mit Preußen. Das hätte natürlich die Karten völlig neu gemischt. Und das war sicherlich mit einem Punkt gewesen, der nun das Fass zum Überlaufen brachte. Denn man muss dazu wissen, am Petersburger Hof verfügte der neue Zar ohnehin über eine relativ geringen Zuspruch. Er hatte also so gut wie keine eigene Hofpartei. Er wurde immer als der Ausländer gesehen, der Fremdkörper, und vor allen Dingen, das hat auch die neuere Forschung ergeben, er ist also nicht dieser etwas, er wurde ja manchmal so als grenzdebil dargestellt und völlig regierungsunfähig und nur an irgendwelchen Nebensächlichkeiten teilig. Ganz so ist es nicht. Also wenn dieser Zar hätte eine längere Regierungszeit gehabt, hat er durchaus auch Reformen durchgeführt, die etwa vergleichbar sind mit anderen sogenannten aufgeklärt absolutistischen Monarchen in seiner Zeit. Ja, denn ich meine, diese Verehrung, die er gegenüber dem Preußenkönig empfunden hatte, resultierte ja nicht nur aus dessen militärischer Meisterschaft, also als Feldherr, sondern auch diese innenpolitischen Maßnahmen in Preußen, die ja auch teilweise zumindest im Zeichen der Aufklärung standen. Also auch das ist etwas, was auf der politischen Agenda des neuen russischen Zaren stand. Und damit machte er sich natürlich gerade bei den sehr konservativen Kräften, die ja doch eher diese an diesen altrussischen Gegebenheiten, Gewohnheiten festhalten wollten, an diesen Kräften machte er sich nun wahrlich keine Freunde. Und natürlich jetzt dieser Schritt mit dem alten Gegner, gegenüber dem man ja auch einen so hohen Blutzoll ja auch lassen musste, denn wir dürfen nicht vergessen, auch Russland hat über 120.000 Offiziere und Soldaten bisher verloren in diesem Krieg. Das hat natürlich auch viele in Wallung gebracht, und so dass ich dann Petersburger Hof zunehmend eine Verschwörerpartei dort konstituierte, die dann mit Hilfe seiner Gemahlin Katharina, übrigens ja auch eine Prinzessin aus deutschem Hause, gebürtig aus dem Fürstenhause Anhalt-Zerbst. Und ja, er ist dann Mitte Juli, also schon nach etwas über einem halben Jahr nach seinem Thronantritt, ist er durch eine Palastrevolte abgesetzt und auch unter sehr dubiosen Umständen dann auch ums Leben gebracht worden, sodass dann nunmehr seine Gemahlin als Katharina die Zweite für die nächsten 34 Jahre die Würde einer Zarin übernommen hatte. Katharina hat natürlich diesen Bündnisvertrag, dieses Projekt nicht weiter verfolgt, aber was sie auch nicht gemacht hat, sie hat nicht wiederum Russland wieder erneut in den Krieg gegen Preußen geworfen, sondern sie hat an dem Status quo des Friedensvertrages festgehalten vom Mai 1762. Und damit war für Friedrich ja schon eine große Sorge. Er hat natürlich berechtigte Ängste gehabt, was passiert jetzt nach dem Tod Peters III. Aber damit war ihm eine ganz wichtige Sorge genommen worden, dass Russland nicht mehr in die Phalanx seiner Gegner zurückkehrte. So, und damit war nunmehr natürlich auch bei den Optionen, gerade jetzt am Wiener Hof, auch klar gewesen, dass man ja hier mehr oder weniger allein auf der Flur stand, weil man muss dazu wissen, dass auch mittlerweile sich auch zwischen Frankreich und Großbritannien so erste Friedensschüler ausgestreckt wurden, weil gerade Frankreich in den letzten Jahren, nachdem es so anfänglich 1757, 1758 für Frankreich sich noch sehr günstig anließ, gerade auch in Nordamerika, sogar einige Erfolge und auch eine Zeit lang sogar noch mit Quebec dort noch. Aber spätestens so ab 1760, 61 wurde es auch für Frankreich auf dem globalen Kriegsschauplatz immer komplizierter, sodass eben auch hier eine gewisse Kriegsmüdigkeit zu bemerken war. Und man versuchte nunmehr jetzt dann ab 1762 auch hier in Friedensverhandlungen einzutreten, was letzten Endes dann eben dazu führen musste, dass nunmehr auch die Ratgeber Maria Theresias darauf setzen, mehr oder weniger den Status quo wiederherzustellen.
Wer konferierte denn dann wann und wo, mit wem und mit welchem Ergebnis?
Ja, es waren zwei, wenn wir so wollen, eigentlich zwei getrennte Verhandlungsblöcke und demzufolge auch Verhandlungsorte und letzten Endes ja auch getrennte Friedensverträge. Wir haben zum einen die Verhandlungen im Herbst 1762 zwischen Frankreich und Großbritannien. Wobei natürlich muss man dazu sagen, in der Zwischenzeit ja auch, also ich sag mal auf britischer Seite, ja auch Portugal, also ich sag mal in beschränktem Maße dort mitgekämpft hat, auf französischer Seite in der Schlussphase des Krieges spielte auch Spanien hier noch eine Rolle. Aber vor allen Dingen die Hauptverhandlungsführer waren natürlich die Briten und die Franzosen. Und hier kam es dann Anfang November 1762 zu den sogenannten Friedenspräliminarien. Es war im Schloss Fontainebleau. Das ist eines der berühmten Jagdschlösser der französischen Könige. Also schon war auch, bevor Versailles aufgebaut wurde, war auch Fontainebleau zum Beispiel im 16. Jahrhundert auch eine der beliebtesten Residenzen der französischen Könige. Also dort wurde mehr oder weniger die Flöcke eingeschlagen und man hat damit eben vor allen Dingen diese vielen, das war ja eine hochkomplexe Lage, was jetzt hier natürlich auch zu weit führen würde, das im Einzelnen alles aufzubröseln, weil es ja wirklich darum ging, jetzt im globalen Maßstab, also wenn wir so wollen, ja auf vier Kontinenten genau zu bestimmen, wer jetzt hier was erhielt. Also ich sag mal ganz grob formuliert, lief es darauf hinaus, dass Großbritannien eigentlich seine ganz wichtige Ziele erreicht hatte, nämlich jetzt die Dominanz in Nordamerika, dass also vor allen Dingen eben Kanada, die Gebiete auch um die sogenannten großen Seen, dass das alles jetzt im britischen Besitz gegangen ist. Im Übrigen auch Spanien musste hier etwas bluten. Florida war ja bisher unter spanischem Besitz, ging auch an Großbritannien. Spanien wurde nur etwas entschädigt. Da musste wiederum Frankreich preiszahlen, nämlich Louisiana ging damals dann 1763 dann wiederum an Spanien. Des Weiteren auch ein großer Teil, der größte Teil der afrikanischen Besitzungen ging auch an Großbritannien. Frankreich behielt da lediglich dann noch Madagaskar, wenn man das, ich sag mal, im weiteren Sinne auch mit hier zu Afrika rechnet. Auf der anderen Seite erhielt Frankreich die Garantie über bestimmte Besitzungen dort im asiatischen Raum, also im sogenannten Hinterindien. Und das wurde alles dann offiziell bestätigt im Frieden von Paris. Der ist am 10. Februar 1763 dann abgeschlossen worden. Parallel dazu liefen ab Dezember 1762 die Friedensverhandlungen zwischen Österreich und Preußen, und zwar auf dem sächsischen Jagdschloss Hubertusburg. Hubertusburg, wie gesagt, war eines der vielen Jagdschlösser, die ja noch zu Zeiten August des Starken errichtet wurden. Das stand dann, also ich sag mal, wurde dann auch in den zurückliegenden Jahren jetzt nicht mehr so intensiv genutzt, ist aber, wie gesagt, doch eine sehr respektable Anlage, ist auch heute, wie gesagt, noch zu sehen. Aber wie gesagt, es ist da kaum Inneneinrichtung da. Das ist größtenteils ja auch während des Krieges ja geplündert worden, wie man ja überhaupt immer sehen muss, dass das hat sich nun wahrlich friedlich nicht mit Ruhm bekleckert, dass er teilweise auch auf solche Formen der Kriegführung rekurrierte, die, ja, ich sag mal, gerade eigentlich so zum hochadigen Ehrenkodex ja nicht unbedingt gehörten, dass er also nicht davor zurückschreckte, auch Schlösser heimzusuchen, mutwillig zu zerstören. Also, dass da wirklich richtiger Vandalismus betrieben wurde. Ne, vor allen Dingen die Schlösser etwa des sächsischen Premierministers von Brühl. Ne, da hat er sich ja besonders ausgetobt, aber eben auch solche Schlösser eben hier wie Hubertusburg. Und auf diesem Schloss fanden also die Friedensverhandlungen statt, sind vermittelt worden durch die, zunächst erstmal durch die sächsische Regierung. Und da hat man dann eben von Dezember, einfach Dezember 62 bis Mitte Februar getagt. Und am 15. Februar ist dann der Frieden, der heißt dann wirklich auch der Friede zu Hubertusburg. Das war also der Friede, der hier zwischen Preußen und Österreich abgeschlossen wurde, womit damit auch also Maria Theresia nun sich wirklich fügen musste. Schlesien blieb eben preußische Provinz. Ja, also wenn wir so wollen, ganz lapidar, der Status quo ante ist wiederhergestellt worden. Allerdings, und hier muss man das natürlich auch sehen, war das für Friedrich, der sich da mehr versprochen hatte, war das natürlich leichter zu verschmerzen als etwa für Maria Theresia, dass natürlich auch Sachsen in den Vorkriegsgrenzen als Staat bestehen blieb, also damit nunmehr auch die preußische Besatzung, die ja immer noch in einigen Teilen Sachsens ja vorhanden war, die wurde nun offiziell auch beendet und der sächsische Kurfürst bzw. polnische König konnte da also jetzt in seine vollen Rechte wieder eintreten. Der hat sich ja fast die gesamte Zeit, also nach dem ersten Feldzug da vom Herbst 1756, hat sich ja der sächsische Kurfürst in Polen dort, also vor allem in Warschau mit seinem Hof aufgehalten und kehrte erst jetzt nach nunmehr über 6 Jahren wieder zurück in seine alte Heimat. Schlesien blieb allerdings preußische Provinz und naja, das Verhältnis Österreich-Preußen sollte ja blieben, also es war mehr oder weniger nun klar, es sind diese beiden Großmächte, ja, die europäische Politik beide betrieben, aber eben auch die beiden tonangebenden Mächte waren innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Und damit sollte eben der preußisch-österreichische Dualismus, wie er nun bezeichnet wurde, bis zu den Reichseinigungskriegen in der Bismarckzeit, also genauer gesagt bis 1866, bis zum preußisch-österreichischen Krieg, sollte der preußisch-österreichische Dualismus ein Strukturmerkmal, ein langzeitiges Strukturmerkmal der deutschen und europäischen Geschichte bleiben. Abgesehen mal von der gemeinsamen Gegnerschaft gegen das revolutionäre Frankreich und dem gemeinsamen Krieg gegen Napoleon, also zwischen den 1790er Jahren bis 1815, dominierte nach wie vor die preußisch-österreichische Rivalität. Aber eben mit dem Vorteil, dass es jetzt bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr zu solch verheerenden militärischen Konflikten wie die beiden schlesischen Kriege und dem Siebenjährigen Krieg mehr kommen konnte.
Wie geht Preußen aus diesem langen Konflikt raus? Politisch, wirtschaftlich, aber auch mit Bezug auf die menschlichen Verluste.
Die Verluste waren gerade in Preußen besonders eklatant. Also wenn man mal die kriegführenden Großmächte miteinander vergleicht, etwa 180.000 Mann im Militär, also Soldaten, Offiziere. Wenn man insgesamt die Gesamtzahl nimmt, also mit der Zivilbevölkerung, kommt man auf über 500.000 Menschenverluste. Ja, und das ist natürlich schon auch für ein Staatswesen wie Preußen das ja mal abgesehen von den niederrheinischen Gebieten und Schlesien ja nicht gerade durch eine hohe Bevölkerungsdichte charakterisiert ist, das ist natürlich schon eine immense Zahl. Des Weiteren natürlich auch die ökonomisch-finanziellen Folgen darf man auch nicht unterschätzen. Der Preußenkönig hat ja aufgrund der finanziellen Bedrängnis, in die er ja eigentlich schon nach dem zweiten, dritten Kriegsjahr geraten ist, hat er zu höchst fragwürdigen Instrumenten gegriffen. Unter anderem eine künstlich herbeigeführte Münzverschlechterung. Also der Effekt war also praktisch eine Art Inflation, die er damit ausgelöst hat. Er war ja da immer noch der Meinung, naja, das hat er vor allen Dingen gemacht dort, als er hier Sachsen besetzt hielt, dass das schlechtere Geld, die schlechteren wertlosen Münzen da vor allen Dingen in Sachsen dort im Umlauf sind. Aber Geld hat ja nun mal die Eigenschaft, dass es ja zirkuliert und nicht an irgendwelchen Landesgrenzen Halt macht. Jedenfalls hatte auch Preußen dann nach 1763 erstmal mit einer hausgemachten Inflation zu tun. Und es bedurfte erheblicher Anstrengungen, auch in Gestalt des sogenannten Retablissements, wie man das nannte, also eine Art Krisenbewältigungsprogramm, um wirklich wieder Handel, Gewerbe und eben auch das Finanzwesen so halbwegs wieder in Flor zu bringen. Rein machtpolitisch gesehen, muss man so deutlich sagen, hat Preußen seinen Status als Großmacht behauptet. Oder es gibt auch Interpretationen anderer Historiker, die sagen, ja, eigentlich könne man von Preußen als Großmacht erst nach 1763 sprechen. Aber wie dem auch sei, Preußen war nun mittlerweile angekommen. Es hatte sein Entree im Kreis der europäischen Großmächte, also in Gestalt der sogenannten Pentarchie, ne, also diese Fünfergruppe, Russland, Frankreich, Österreich, Großbritannien und eben jetzt auch Preußen erreicht. Und die Außenpolitik Friedrichs nach 1763, also wenn wir so wollen, die gesamte zweite Hälfte seiner Regierungszeit, er regierte und lebte ja dann noch 23 Jahre, war im Gegensatz zu der ersten Hälfte durch eine sehr große Zurückhaltung charakterisiert. Also er scheute jetzt jede Wendungen, versuchte also das Erreichte nach Möglichkeit zu erhalten, auch durch entsprechende Bündniskonstellationen dafür zu sorgen, dass eben Preußen nicht irgendwann noch einmal eine solch böse Überraschung erlebt, wie eben im Frühjahr 1756. Dazu gehört da unter anderem auch der Schritt, den ist er nicht gern gegangen, muss man ganz deutlich sagen. Aber er sagte, ja, es geht nicht anders. Es ist gewissermaßen für die weitere Sicherheitsgarantie Preußens ist das schon sehr, sehr bedeutsam, dass er ein Angebot oder das ist ja fast schon, naja, eine Forderung gewesen, der neuen russischen Zarin Katharina II. Angenommen hatte, mit Russland im Jahre 1764 eine Defensivallianz zu schließen. Denn gerade das Agieren Russlands, das war eine der großen Erfahrungen Friedrichs aus diesem Krieg, hat ihm doch sehr, sehr deutlich vor Augen geführt, also welcher große Unsicherheitsfaktor, welche ja auch potenzielle Bedrohung dahinter stünde. Und er hat das ja nun nicht nur in diesen verheerenden Schlachten etwa bei Zorndorf und Hunersdorf erfahren. Also welches militärische Potenzial hinter dieser ostmitteleuropäischen Macht steht, sodass er für sich eigentlich nun entschieden hatte, also künftig mit auf die russische Karte zu setzen. Auch wenn er nach wie vor natürlich hier Vorbehalte hatte und Russland ja auch nicht immer so über den Weg traute, aber für ihn war das mehr oder weniger jetzt auch eine Art Überlebensgarantie, künftig hin also hier mit Russland so auskömmliche Beziehungen auch zu unterhalten, weil er natürlich nicht ganz zu Unrecht davon ausging, dass jetzt im Zeichen des sogenannten innerdeutschen Dualismus es ja über kurz oder lang ja wieder einmal zu Auseinandersetzungen und sei es auch nur unterhalb der Schwelle einer militärischen Eskalation mit seinem Hauptrivalen Österreich kommen könne. Und er wusste ja, dass es ja auch zwischen Wien und St. Petersburg ja eigentlich immer gute Kontakte gab. Und demzufolge wollte er in dem zuvorkommen, also einer künftigen Allianz wieder zwischen Österreich und Russland. Und er wusste natürlich auch, dass es gerade so zwischen Österreich und Russland ja auch durchaus Meinungsverschiedenheiten gab. Also etwa zum Beispiel in der Polenpolitik, aber auch im Verhältnis etwa zum Osmanischen Reich, wie überhaupt im Balkan. Und das sollte ja späterhin durchaus ja immer wieder sich auch bewahrheiten.
Meine abschließende Frage ist einigermaßen platt, aber dennoch wichtig. Hat Preußen jetzt diesen Krieg verloren oder gewonnen?
Das ist eine gute Frage. Das ist ähnlich wie mit der Frage nach, ob das Wasserglas halb voll oder halb leer wäre, nicht? Also gemessen an den jeweiligen Verlaufsszenarien, also vor allen Dingen als nun wie zum Beispiel 1759 der Untergang Preußens ja unmittelbar hätte bevorstehen können, könnte man soweit sagen, ja, gewonnen. Ja. Aber, und auch gemessen am Kriegsziel, nämlich der Erhalt Schlesiens. Dieses Ziel ist ja erreicht worden. Also von daher könnte man sagen, ja, Preußen hat hier sein Ziel erreicht und demzufolge könnte man von einer gewissen Gewinnerperspektive ausgehen. Dagegen spricht natürlich wiederum, um welchen Preis. Und wenn man eben Ausgangssituation jetzt 1756 mit der Endsituation vergleicht, da ist es ja dann eher doch so, dass man sagt, ja, es ist der Status quo ante ist verteidigt worden. Das ist sehr viel, ne? Also von daher könnte man durchaus bei einer solchen Argumentation sagen, ja, wenn man sich darauf beschränkt, es geht nur darum, das zu halten, dann habe ich mein Ziel erreicht, dann habe ich gewonnen. Aber wenn man auf der anderen Seite sieht, eben, nicht, um welchen Preis, um welche enormen Verluste an Menschen, aber eben wie gesagt auch an wirtschaftlicher Leistungskraft, naja, da ist man natürlich dann doch etwas zurückhaltender, ne? Also ohne jetzt so weit zu gehen, also verloren auf keinen Fall. Also das kann man jedenfalls nicht sagen. Aber es geht nur um die Frage, ja, kann man wirklich diesen Krieg als gewonnenen Krieg bezeichnen oder ist es eher eine Art Behauptung, die erreicht wurde? Was ja gerade vor dem Hintergrund oder der Gesamtsituation, in der sich Preußen ja bewegt hatte, die meiste Zeit, ja auch nicht gering zu schätzen ist. Ja, alleine nur diesen Akt der Behauptung, ne? Aber unter einem Kriegsgewinn, wenn man das etwa vergleicht mit dem Kriegsausgang in Übersee, also das Verhältnis etwa Großbritannien-Frankreich, da fällt das viel leichter, weil man ja da genau sieht, Großbritannien hat ein für alle Mal hier jetzt bestimmt so die Einflusssphären, hat Territorien dort bekommen. Da hat sich ja in der Tat was verändert dort, ja. Also gerade in Nordamerika oder auch auf dem afrikanischen Kontinent. Währenddessen hier im preußisch-österreichischen Verhältnis, naja, es ist, der Status quo ante ist verteidigt worden. Ne? Musik